Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Stundenlang an Instagram und TikTok hängen bleiben, das kann der psychischen Gesundheit schaden. Besonders Kinder und Jugendliche sind gefährdet. Viele Regierungen sagen, die Plattformen tun zu wenig, um Minderjährige zu schützen. Australien hatte deshalb als erstes Land ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige beschlossen. Europäische Staaten wie Spanien, Frankreich und Griechenland planen ähnliche Regeln und auch auf EU-Ebene kommt Bewegung in die Debatte. Ein Expertengremium hat jetzt Empfehlungen für ein mögliches europäisches Gesetz vorgelegt.
Sie sind oft stundenlang am Smartphone, oft auf Social-Media-Plattformen, denen vorgeworfen wird, bewusst süchtig zu machen oder auf denen Gewaltvideos zu sehen sind. In der EU soll die Nutzung für Kinder und Jugendliche in Zukunft nicht vollständig verboten werden, aber doch stark beschränkt. So steht es in den Empfehlungen einer Gruppe von Fachleuten, die Kommissionspräsidentin von der Leyen beauftragt hatte. Jedes Kind, egal von wo oder aus welchem Umfeld es kommt, hat ein Recht, in einer sicheren digitalen Welt aufzuwachsen. Für Kleinkinder bis zum Alter von 2 Jahren raten die Fachleute komplett von Social-Media-Nutzung ab. Für Kinder jünger als 13 Social Media nur unter Aufsicht der Eltern oder in der Schule. Ab 13, bis sie volljährig sind, sollen Jugendliche dann zunehmend selbstständig Zugang bekommen. Die Plattformen müssen standardmäßig für ein altersgemäßes Umfeld sorgen. Von Social Media Plus ist die Rede, gemeint sind zusätzlich unter anderem Plattformen für Spiele.
Erst nachdem die Social Media Plus Anbieter bewiesen haben, dass ihre Angebote technisch sicher und altersangemessen sind, sollen sie im Binnenmarkt allgemeinen Zugang zu Minderjährigen erhalten.
Überlegungen zur Einschränkung von Social Media gibt es bereits in mehreren EU-Ländern, auch in Deutschland. In gewissem Rahmen sind individuelle nationale Wege möglich. Die EU-Kommission hätte es gern EU-weit einheitlich. Wir werden diesen Bericht und die Empfehlungen sorgfältig bewerten und dann nach dem Sommer einen Vorschlag machen. Es ist ein Thema, das noch für viele Diskussionen sorgen wird, bei Kindern und Jugendlichen, Eltern, aber auch bei den großen Tech-Unternehmen.
Der Konflikt um die Kontrolle der Straße von Hormus zwischen den USA und Iran ist weiter eskaliert. In der vergangenen Nacht griff die US-Armee Ziele in Iran an und zerstörte nach eigenen Angaben Raketenstellungen und Boote, um Iran an Angriffen auf den Schiffsverkehr zu hindern. Nun hat US-Präsident Trump eine erneute Blockade der iranischen Häfen in der Meerenge angekündigt. Die USA seien ab jetzt die Hüter der Straße von Hormus, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Fragen wir nach bei Gudrun Engel in Washington. Was ist von den Ankündigungen Trumps zu halten?
Donald Trump würde damit einmal mehr internationales Recht brechen. Es ist eine steile Aussage. Die Sperrung der Straße von Hormuz für Iran und dessen Kunden aktiv durch das US-Militär, dafür aber freie Durchfahrt und freie Passage für alle anderen Länder unter dem Schutz der USA. Er bezeichnet die USA deshalb jetzt als Schutzengel der Straße von Hormuz. Doch wie immer bei Donald Trump sind Schutzengeltätigkeiten nicht kostenfrei zu haben. Deshalb sollen 20% des verschifften Warenwertes an die USA fließen. Wie das alles funktionieren soll, wer das durchsetzen soll und ob es tatsächlich Länder gibt, die bereit sind, dieses Schutzgeld an die USA zu zahlen, alles völlig unklar. Daher vermutlich eher wieder eine Ankündigung ohne Substanz. Und er widerspricht damit auch allen anderen Staats- und Regierungschefs und auch seinem eigenen Außenminister, die ja immer wieder betonen, wie wichtig das Recht auf freie Schifffahrt sei.
Vielen Dank, Gudrun Engel in Washington. Im Ukraine-Krieg setzen die Verbündeten Kiews auf eine Stärkung der Raketenabwehr. Deutschland, Frankreich und 7 weitere Länder schlossen dafür mit der Ukraine eine neue Koalition. Man wolle gemeinsam daran arbeiten, bestehende Raketenabwehrsysteme zu ergänzen, teilte Frankreichs Präsident Macron in Paris mit. Dort beriet die sogenannte Koalition der Willigen aus mehr als 30 westlichen Staaten über die weitere Unterstützung der Ukraine. Fragen wir nach bei Michael Strempel in Paris. Noch läuft die Pressekonferenz. Welche Themen standen denn im Mittelpunkt dieses Treffens?
Es ist ganz klar die Luftabwehr der Ukraine und die verheerenden Angriffe, die Russland auch in den letzten Tagen auf die Ukraine geflogen hat, mit vielen Opfern auch in der Zivilbevölkerung, die haben nochmal unterstrichen, wie dringlich dieses Problem ist. Präsident Macron hat gerade konkrete Zusagen für Frankreich gemacht, was die Lieferung von Luftabwehrmunition angeht. Es soll auch weitere Lizenzen geben, damit die Ukraine selbst solche Systeme bauen kann. Und diese Koalition, die sich heute gebildet hat, Luftabwehrkoalition, wie sie sich nennt, die will eine neue europäische Luftabwehr entwickeln, auch neue Systeme für die Ukraine, aber auch für andere europäische Staaten. Problem für die Ukraine ist nur, das kann nicht von heute auf morgen passieren.
Was kann diese Koalition der Willigen nun auf den Weg bringen?
Also sie hat schon wirklich einen großen Erfolg vorzuweisen, nämlich das Durchhaltevermögen der Ukraine. Und das liegt auch daran, dass diese über 30 Staaten an ihrer Seite geblieben sind, Militärhilfe geleistet haben, Finanzhilfe geleistet haben, als die USA unzuverlässig wurden. Und letztlich hat diese Koalition der Willigen mit dazu beigetragen, dass auch die USA die Ukraine nicht haben fallen lassen. Also für die Ukraine ist dieser freiwillige Zusammenschluss ein durchaus bedeutsamer.
Vielen Dank, Michael Strempel. Gehackte Regierungsnetzwerke und Sabotage von kritischer Infrastruktur. Deutschland, weitere EU-Staaten und Großbritannien machen Russland für zahlreiche Cyberangriffe verantwortlich. Der russische Inlandsgeheimdienst FSB soll unter anderem versucht haben, die Olympischen Spiele in Paris 2024 zu sabotieren. Auch ein vereitelter Angriff auf Kraftwerke in Polen wird Moskau zugeschrieben. Das Auswärtige Amt bestellte heute den russischen Botschafter ein. Die EU verhängte zudem Sanktionen gegen 4 russische Einrichtungen und Organisationen sowie 9 Personen, unter ihnen Geheimdienstoffiziere und Hacker. Nach mehr als einem Jahr Prozess hat das Oberlandesgericht München heute einen Iraker und seine Ex-Frau wegen der Versklavung von 2 jesidischen Mädchen verurteilt. Das Gericht sprach die beiden Angeklagten unter anderem wegen Völkermordes, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig. Als Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat hatten sie die Mädchen im Irak versklavt und sexuell missbraucht. All das habe dem Ziel gedient, den jesidischen Glauben zu vernichten.
Lebenslange Freiheitsstrafe für den 45-jährigen Twana S. Die 30-jährige Mitangeklagte Arsia R. erhält eine Jugendstrafe von 9,5 Jahren. Das Münchner Oberlandesgericht verurteilt beide aufgrund des Weltrechtsprinzips des Völkerstrafgesetzes.
Völkermorde können, egal wo, egal von wem und egal an wem sie begangen werden, immer in Deutschland verfolgt werden. Das Ziel des Ganzen ist es, nach außen hin auch zu demonstrieren, dass die schwersten Verbrechen, die die Menschheit kennt, überall verfolgt werden können.
Hintergrund des Verfahrens ist der Vernichtungsfeldzug des IS gegen die religiöse Minderheit der Jesiden im Nordirak ab 2014. Tausende Menschen wurden getötet, Frauen und Kinder verschleppt. Laut Urteil schlossen sich auch Twana S. und Arsia R. dem IS an. Auf Wunsch der Frau kaufte der Mann 2015 im Irak auf einem Basar ein 5-jähriges jesidisches Mädchen als Sklavin. Später kam noch ein 12-jähriges Mädchen dazu. Beide Kinder wurden von Twana S. vergewaltigt. Arsia R. unterstützte ihn dabei.
Die beiden Angeklagten wussten, dass die Kinder im Zuge des Genozids aus dem Nordirak durch den IS verschleppt worden waren. Und sie handelten selbst in der Absicht, die religiöse Gruppe der Jesiden auszulöschen.
Eine der missbrauchten Jesidinnen trat im Prozess als Nebenklägerin auf. Twana S. war Anfang der 2000er Jahre als Asylbewerber nach Deutschland gekommen und radikalisierte sich später in einer islamistischen Moschee in München. 2015 hatte er im IS-Gebiet Asia A kennengelernt.
Fast 12 Euro für eine Schachtel Zigaretten. So teuer könnte Rauchen bis 2030 werden. Die Die Bundesregierung will nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios die Tabaksteuer stärker erhöhen als bisher geplant, um weitere rund 40 Cent pro Schachtel. Der Preis für Zigaretten und Tabak soll schrittweise jedes Jahr angehoben werden. Im Moment kostet eine Packung mit 20 Zigaretten rund 8 Euro. Im kommenden Jahr könnte der Preis dann bereits auf 9,10 Euro steigen.
Rund 8 Euro. So viel kostet die günstigste Packung Zigaretten in diesem Stuttgarter Kiosk. Inhaberin Karin John-Schünemann macht rund 70% ihres Umsatzes mit Tabak. Vor einer Erhöhung der Tabaksteuer hat sie keine Angst.
Ich glaube, meine Kunden tun weiter mir die Treue erhalten.
Ganz spurlos geht der Vorstoß an einigen Kunden aber doch nicht vorbei. Einige ziehen für sich vorsorglich Konsequenzen.
Über kurz oder lang werden wir wahrscheinlich auch mit dem Rauchen aufhören müssen, weil es ist auch definitiv gesünder.
Grund für die Änderung ist den Angaben zufolge eine Lücke im Bundeshaushalt. Die Regierung erhofft sich dadurch mehr Einnahmen. Die sollen möglicherweise der stationären Versorgung zugutekommen. Der Bundesverband der Tabakwirtschaft, BVTE, sieht eine Tabaksteuererhöhung kritisch. Vom Verband heißt es, die Bundesregierung verplane Milliarden, die niemals kommen würden.
Der illegale Markt wird durch die Decke gehen. Das ist ein Konjunkturprogramm für die Mafia und hat nichts mit einer vernünftigen Steuerpolitik zu tun.
Anders sieht das der Gesundheitsökonom Stefan Gress. Er glaubt, je höher die Tabaksteuer, desto weniger Menschen, die rauchen. Mit einer massiven Verschiebung in den illegalen Markt rechnet er nicht.
Der Konsumrückgang, den es gibt, der ist bis maximal zu einem Drittel, das sagen die Studien, auf Schmuggel und solche Dinge zurückzuführen. Das sind aber alte Zahlen. Ich würde vermuten, dass das heute deutlich geringer wäre.
Im Kiosk in Stuttgart gilt für die meisten Kunden, wer raucht, der lässt sich so einfach nicht abschrecken. Steuererhöhung hin oder her.
Mehr Hintergründe zur Tabaksteuer gibt es bei tagesschau.de und auch in der Tagesschau-App, die einen Überblick über die wichtigsten Themen des Tages bietet. Es war eine der schwersten Flutkatastrophen in der deutschen Geschichte. Vor 5 Jahren fielen im Ahrtal und in mehreren Regionen Nordrhein-Westfalens binnen kürzester Zeit extreme Regenmengen. Viele Bewohner wurden im Schlaf vom Hochwasser überrascht, weil sie nicht rechtzeitig gewarnt worden waren. Mehr als 180 Menschen starben, Tausende verloren ihr Zuhause. Im Ahrtal dauert der Wiederaufbau bis heute an.
Das Ahrtal 5 Jahre nach der Flut. Hier neugebaute Häuser mit Wohnräumen im Obergeschoss und Notausgang auf dem Dach. An vielen Orten noch Baustellen. Mehr als 9000 Gebäude wurden in der Flutnacht vor 5 Jahren allein im Ahrtal komplett zerstört oder beschädigt. Auch in Nordrhein-Westfalen richtete das Wasser schwere Schäden an. In den Wassermassen schwammen auch viele weggerissene Öltanks aus den Heizungskellern. Der Wiederaufbau sollte auch die Chance sein, beim Heizen neu anzufangen. Ein Positivbeispiel: Marienthal. 90% der Haushalte werden jetzt aus einem Heizkraftwerk versorgt und sind damit sicherer als früher.
Indem nämlich in den Häusern keine Heizung mehr ist, sondern nur noch eine kleine Übergabestation. Und die ist in der Regel unterm Dach, sodass wir also sagen können, eine Ölverseuchung wird es bei uns im Ort nicht mehr geben.
Der Hydrologe Thomas Roggenkamp von der Universität Bonn sagt, der Hochwasserschutz müsse jetzt konsequent umgesetzt werden.
Kurz nach solchen Naturkatastrophen ist die Achtsamkeit sehr groß. Aber das muss auch über Jahrzehnte oder sogar über Jahrhunderte Bestand haben, damit nicht bei einem nächsten Extremhochwasser wieder die Menschen sagen, das gab es noch nie, das hatten wir im Ahrtal noch gar nicht gehabt, das ist neu.
Für viele Menschen im Ahrtal ist Hochwasserschutz weiterhin Thema, aber sie wollen auch lieber in die Zukunft schauen als zurück.
Das Tal ist super schön geworden und man freut sich jetzt an jedem Eck, was wieder irgendwie... Ja, es ist ja auch vieles modernisiert worden, ne? Auch die Bahn ist ja jetzt super toll ausgebaut.
Bis alles fertig ist, wird es zwar noch dauern. Aber nach 5 Jahren ist im Ahrtal schon viel Fortschritt sichtbar.
Und damit zu meinem Kollegen Ingo Zamperoni in Altena in Rheinland-Pfalz. Ingo, was plant ihr denn heute in den Tagesthemen?
Ja, ich stehe hier direkt am Ufer der A und es ist kaum vorstellbar, dass hier oberhalb, wo ich stehe, vor 5 Jahren in der Nacht zum 15. Juli, das wäre gar nicht möglich gewesen, denn die Flutmassen, die schwappen bis hier oben hin. Das ganze Tal war hier geflutet. Was ist seitdem passiert? Was muss noch passieren? Und wie prägt diese Flutkatastrophe das Leben der Menschen hier in der Region bis heute und über Jahre vielleicht noch hinaus? Das und mehr alles live in den Tagesthemen von vor Ort hier in Altena.
Vielen Dank, Ingo, nach Altena. Ja, nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 14. Juli.
Das Hoch bei Schottland sorgt bei uns weiter für heißes und sommerliches Wetter. Den Süden und die Mitte erreicht aber feuchtere Luft. Heute Nacht bleibt es oft trocken, einzelne Schauer oder Gewitter können aber unwetterartig sein. Morgen ist es im Norden sonnig und trocken, sonst gibt es neben Sonne auch dicke Quellwolken und vor allem am Nachmittag und Abend Schauer und Gewitter mit Unwettergefahr. Heute Nacht noch 22 Grad im Rhein-Main-Gebiet bis 13 Grad im Erzgebirge. Morgen im Norden und Osten 22 bis 29, im Südwesten bis zu 36 Grad. Am Mittwoch weiter viel Sonne, von Süddeutschland bis nach Sachsen und Thüringen ein paar Hitzegewitter. Die gibt's am Donnerstag vor allem im Süden und Nordosten. Am Freitag insgesamt mehr Wolken und regional kräftige Schauer und Gewitter.
Um 21.55 Uhr begrüßt Ingo Zamperoni Sie dann zu den Tagesthemen. Und ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend.